Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 5 und die Verse 19 folgende. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war die, welche den Herrn mit Salbe gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Die Schwestern sandten nun zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern sie dient zur Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus hatte aber die Martha und ihre Schwester und den Lazarus lieb. Als er nun hörte, dass er krank sei, da blieb er 2 Tage an dem Ort, an dem er war. Als nun Jesus nach Bethanien kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegend, tot. Bethanien war aber nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Es waren aber viele von den Juden zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Wie nun Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte nun zu Jesus, Herr, wärst du hier geblieben, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich trotzdem, alles, um was du Gott bitten wirst, wird Gott dir geben. Jesus sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagt zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie sagt zu ihm, ja, Herr, ich habe den Glauben gewonnen, dass du der Christus, der Sohn Gottes bist, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hinweg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Meister ist da und lässt dich rufen. Als jene das hörte, stand sie eilends auf und machte sich auf den Weg zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern er war noch an dem Orte, wohin ihm Martha entgegengegangen war. Als nun die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach in der Meinung, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Wie nun Maria dahin kam, wo Jesus war, warf sie sich bei seinem Anblick ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Da nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, ergrimmte er im Geist und empörte sich und sagte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Und jetzt je nach Bibelübersetzung, Luther schreibt, und da gingen Jesus die Augen über. Die Zürcher Bibelübersetzung kommt zum kürzesten Vers des gesamten Alten und Neuen Testament, einem Zweiwortsatz, und übersetzt, Jesus weinte. Da sagten die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte er, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht machen, dass auch dieser nicht stürbe? Jesus nun, abermals in seinem Inneren ergrimmt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sagt, hebet den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist seit 4 Tagen tot. Jesus sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubest, werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber richtete die Augen nach oben und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um des umherstehenden Volkes willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesprochen hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Binden umwickelt und sein Angesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus sagt zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn hinweggehen. Viele von den Juden nun, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was er getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Was für eine Geschichte. Hat was mit der Bethania-Gemeinde zu tun, denn der Name Bethania, Bethanien, ist das ein und dasselbe Wort. Und wenn die Gemeinde Bethania, Bethania heißt, dann hat es genau diese Historie, nämlich, dass die Bethania-Gemeinde sich diesen Namen gegeben hat, weil es ein Ort war, an dem Jesus gerne war. Übersetzt hebräisch, Bet-Ani ist nicht ganz so positiv, denn Bet-Ani heißt nichts anderes als Haus des Elends. Ich finde es eine schöne, passende Übersetzung für das, was Gemeinde ist. Kommt viel Elend zusammen. Aber in diesem kleinen Ort Bet-Ani, in der Nähe von Jerusalem, in diesem kleinen Ort war eine kleine Familie mit drei Geschwistern, mit Martha, Maria und Lazarus. Und die mochten Jesus. Und Jesus mochte sie. Das waren Freunde. Bei Johannes erfahren wir sogar, dass Maria diejenige gewesen sei, die Jesus bei dem einen Mal, wo er bei Pharisäern eingeladen war, dann besuchte, als Frau einfach ungeplant dazwischen kam, ihn vermutlich salben wollte. Normalerweise werden die Haare gesalbt mit einem Salböl, das unendlich teuer ist, 40.000 bis 50.000 Euro. Aber weil sie nicht rankommt, weil sie am Tisch liegen, kommt sie nur an die Füße, weint sie, trocknet dann seine Füße mit ihren Haaren, die sie öffnet. Damals ein unglaubliches Ding, dass eine Frau in der Öffentlichkeit bei fremden Männern ihr Haar öffnet. Das ist so etwas Intimes, das können wir uns gar nicht vorstellen. Na, vielleicht können wir es uns wieder vorstellen, weil wenn wir hier in Berlin-Moabit unterwegs sind, gibt es genug Kopftuch tragende Frauen, wo klar ist, die würden nur im intimsten Zuhause vor ihrem Mann ihr Haupthaar zeigen. Alles andere geht gar nicht. Ja, das hat sie getan. Und dann ihn gesalbt. Maria, sagt Johannes, Maria war diejenige welche. Es ist so etwas wie eine innige Freundschaft entstanden. Und sie mögen sich. Und wenn Jesus da vorbeikommt, besucht er Martha und Maria. Er besucht Lazarus. Es gibt diese Geschichte, die wir auch kennen, dass Martha und Maria zusammen sind und da kommt Jesus und Martha macht sich ganz viel Sorge und will kochen und bewirten und sagt dann Jesus, er soll mal ihre Schwester maßregeln, nach dem Motto, guck mal, die macht hier gar nichts. Die sitzt da zu deinen Füßen und hört dir ganz toll zu, wunderbar, aber macht sich die Küche denn alleine? Sag mal was. Und er sagt, ja, ich sage was. Maria hat sich das gute Teil erwählt. Martha, Martha, du machst dir viel Mühe. Aber Maria hat sich das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Die haben viel erlebt. Und nun ist Lazarus krank. Martha lässt schicken zu Jesus, weil sie merkt, was da mit diesem Mann passiert, mit ihrem Bruder passiert, das ist gefährlich. Das spürt sie, das ahnt sie. Und dann bei Johannes, ich habe auch einige Verse ausgelassen, ist es ein merkwürdiger Text, weil es wird deutlich, es mischen sich verschiedene Ebenen. Es mischt sich eine Ebene, wo Leute mit normalem menschlichem Verstand etwas angucken und es mischt sich eine Ebene, die nicht mehr in dieser Welt angesiedelt werden kann. Ein Blick, der transzendent ist, ein Blick, der weitergeht und über Krankheit und Tod anders denkt, als das, was Menschen wahrnehmen können. Es dauert also, bis Jesus sich auf den Weg macht. Er wartet noch 2 Tage und dann mindestens 2 Tage Fußmarsch. Und er kommt auch gar nicht an. Da ist schon Martha unterwegs. Und Martha fängt ihn ab. Und Martha sagt ihm ganz deutlich, Herr, wenn du da gewesen wärst, er würde leben. Martha hat also eine Idee, dass dieser Jesus Kraft hat und Möglichkeiten hat, die über ihre Kraft und ihre Möglichkeiten hinausgehen. Aber er ist tot. Er ist schon seit 4 Tagen tot, ihr Bruder. Und dann sagt er, der wird auferstehen. Dein Bruder Lazarus wird auferstehen. Und Martha macht das, was wir auch machen, was wir auch kennen. Sie antwortet so, wie wir in unserem Denken denken. nach dem Motto, ja, ich bin ja schon nicht konservativ, ich bin ja kein Sadduzäer, die glauben nicht an die Auferstehung von den Toten. Ich bin eher progressiv, Pharisäer. Ich glaube an die Auferstehung von den Toten. Und genau das sagt sie. Ja, Herr, ich habe einen Glauben, ich habe viel verstanden von dir, ich weiß, er wird auferstehen. Das erste Mal an dieser Stelle können wir wahrnehmen, das Band wird mitgeschnitten, ja? Mal sehen, also ob jemand. Gut, egal. Wir können an dieser Stelle das erste Mal erleben, wie es Jesus ankotzt. Dass Menschen so sind, wie Menschen sind. Und immer wieder nur die Hälfte von dem kapieren, was er sagt. Und immer nur die Hälfte von dem glauben, was er sagt. Und wenn da später zweimal steht, er ergrimmte, dann würde ich mal sagen, ist das, was dahinter steht, einfach eine nackte Wut eines Menschen, der sagt, sie kapieren es nicht. Sie kapieren es nicht. Und Neudeutsch, denke ich, die angemessenste Übersetzung, auch wenn es etwas vielleicht jetzt frech ist, aber ich glaube, die angemessenste Übersetzung, wie wir es heute beschreiben würden, wäre, es kotzt mich an. Du kapierst es nicht. Und dabei ist es so oft möglich gewesen, dass du siehst, was das bedeutet, lieber Mensch, liebe Person. Das wäre frei übersetzt tatsächlich das für mich Passendste. Und auch Martha hat was verstanden. Sie hat mit Sicherheit was verstanden. Aber sie hat nicht begriffen, was Jesus ihr sagt. Sie hat auch nicht begriffen, welche Möglichkeit ihr Jesus anbietet. Martha macht das, was die meisten von uns machen. Sie nimmt ein bisschen an von dem, was Jesus ihr an Religiosität und Spiritualität anbietet. Aber sie bleibt letztlich doch immer in ihrem Denken und in ihren Grenzen. Und dann heißt es, dood is dood. Da geht nichts mehr. Das heißt, im Zweifel werden nicht die Grenzen Jesu oder die Perspektiven Jesu in ihrem Handeln deutlich, sondern die Grenzen eines normalen Menschen, der spirituell bewegt, etwas verstanden hat, aber etwas ganz Entscheidendes anscheinend nicht. Was dann ein bisschen schräg ist, ist, dass ja die Martha heimlich Maria rufen lässt und Maria sagen lässt, der Herr ruft dich, was ja überhaupt nicht stimmt. Das ist ja Quatsch. Das heißt, sie lügt ihre Schwester an, aus was für Gründen auch immer, will sie sie auch dabei haben. Und was wir dann erleben, ist ja im Prinzip noch einmal genau das Gleiche. Auch Maria kommt und sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, er würde leben. Sie weiß ganz sicher, der Mann hat so viel Kraft, der hat so viel Energie. Das ist ein Heiland, der kann Menschen gesund machen. Aber nun ist mein Bruder tot, seit 4 Tagen tot. Und dann taucht das erste Mal auch eine sehr deutliche Gefühlsäußerung auf, die sich dann auch fortsetzt. Mehrfach, wie an keiner anderen Stelle des Neuen Testamentes, befinden wir Begrifflichkeiten, die lautmalerisch im Griechischen mit nichts anderem zu übersetzen sind, als ein Pferd, dessen Nüstern erbeben und schnauben. Also der maximale Ausdruck an emotionaler Energie, der im Griechischen überhaupt möglich ist. Und wenn man so ein Pferd gesehen hat, dessen Nüstern wirklich bis zum Anschlag schnauben, hat also eine Idee, welches Bild im Griechischen dort dahinter steht. So sauer, so ergriffen, so voller Energie ist Jesus in dieser Szene hier in diesem kleinen Dorf Bethania, Haus des Elends. Und er kommt. Er kommt hin und die Juden sind bei ihm. Und Maria weint und die Juden weinen. Und dann sagt er eben auch wieder diese wichtigen Worte, dass er gar nicht tot ist. Herr, komm und sieh, wo wir ihn hingelegt haben, sagt Maria. Und Jesus weint. Falls wir es noch nicht begriffen haben, der Gott, an den wir glauben, und sein Sohn Jesus Christus, an den wir glauben, ist kein emotionsfreies Wesen, das in reinen denkerischen Kreisen sich ergeht. Dieser Erlöser, von dem wir reden, ist zu tiefsten Emotionen fähig und er zeigt sie. Er weint um Menschen. Er fühlt mit Menschen. Und selbst die umstehenden Juden sagen dann eben auch, Mensch, guck mal, wie er den Lazarus lieb hatte. Er weint. Dieser Rabbi, dem gehen die Augen über. Und was dann passiert, ist auch wieder so menschlich. Dass gleichzeitig werden einige sehen, wie betroffen er ist. Wird geratscht. Ne? Den Blinden, ne? Den konnte er sehen machen, ja? Aber hier, was sein Freund ist, ja? Da schafft er es nicht mal rechtzeitig hier zu sein, dieser komische Rabbi da. Seht ihr, wie dicht wir in der Gemeindearbeit in der Wirklichkeit von heute sind? So sind wir als Menschen. So waren die Menschen damals, so sind wir heute. Und da passt der Name Betania auch heute noch wunderbar, Haus des Elends. Weil wir immer wieder an unseren eigenen Kleinheiten, an unseren eigenen Eindrücken scheitern, die nicht gut sind, die das, was Jesus sagt, was Jesus eigentlich will, wo seine Perspektive hingeht, überhaupt nicht wahrnehmen. Miese, miese Nachrede. Nach dem Motto, ja, Pech, ne? So doll ist er eben doch nicht, dieser Rabbi. Und dann kommt noch einmal der Hinweis. Und Jesus ergrimmte. Wieder bis zum Anschlag die Nüstern des Pferdes. Hebt den Stein weg. Da wäre ich gern dabei gewesen. Das würde ich gerne sehen. Da wäre ich gern dabei gewesen, weil hier etwas passiert, wo Himmel und Erde sich berühren. Wo Menschen, die eben sind, wie Menschen sind, so sind wir, dem lebendigen Gott begegnen. Und an der Grenze, die Menschen scheinbar nicht bereit sind zu akzeptieren, dass diese bei Gott nicht gilt, herausgefordert werden, an eine Grenzerfahrung zu kommen. Hebt den Stein weg. Und nun ist es Martha, die Jesus nochmal ganz freundlich kurz eine wichtige Sache zu verstehen gibt. Gestern Abend, habe ich einige Minuten im Fernsehen gesehen, gab es einen Bericht über den Tsunami vor einigen Jahren. Und da gab es dann auch nochmal den deutlichen Hinweis eines Professors von der Charité, der sagt, das Schlimmste für alle Beteiligten war der Geruch. Er sagte, er hatte seit Jahren mit Leichen zu tun, von denen übrigens überhaupt gar keine Epidemien ausgehen oder Infektionen. Das ist völliger Quatsch, das ist ein Märchen, passiert überhaupt nichts. Kein Mensch wird sich an irgendeiner Leiche anstecken, nur weil sie ein paar Tage oder ein paar Wochen tot ist. Da passiert nichts. Aber was passiert ist, dass unsere Nase auf eine Art und Weise herausgefordert wird, etwas zu erleben, was Menschen, die das einmal erlebt haben, nie wieder vergessen werden. Der Geruch einer verwesenden Leiche ist eine der markerschütterndsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Und wenn man auch fragt, was die Menschen mit am meisten traumatisiert hat, die da in Thailand waren, dann sagen die heute noch, ich kriege diesen Geruch nicht aus der Nase. Und selbst der Professor sagte, er ist das nun wirklich gewohnt, jeden Tag. Und er mag den Geruch nicht. Aber sagte, es ist mein Job. Und das Schwierige ist einfach, dass es wirklich an der Stelle für Leute, die das nicht kennen, eine absolut markerschütternde Erfahrung ist. Von der ist Martha schon Gerichte dran, wenn sie sagt, Jesus, er stinkt. Er ist seit 4 Tagen tot, der stinkt schon. Wir sind hier in südländischen Ländern. Das ist nicht irgendwo in Norwegen, wo man nach 20 Jahren jemanden wieder aus dem Grab rausholen kann und er ist fast original, weil es einfach so kalt ist. Der stinkt schon. Der Verwesungsprozess ist im vollen Gange. Und was dann kommt, das ist, glaube ich, so eine richtige Gänsehautgeschichte, oder? Absolut Gänsehaut. Er ruft hinein, Lazarus, komm heraus. Das ist richtig gruselig. Lazarus kommt heraus. Gebunden, umwickelt mit Leinen und Binden, das Gesicht auch verdeckt. Das ist eine Geschichte für die Sonntagsschule. Die Kinder vergessen solche Geschichten nie. Naja, die Frage ist nur, wie wir den Kindern die Geschichte erzählen. Ob wir eigentlich das glauben oder ob wir sagen, es ist eine schöne Geschichte. Kinder brauchen Geschichten. Denn das, was Jesus deutlich macht, ist, dass er von denen, die mit ihm zu tun haben, genau das erhofft. Dass sie glauben. Dass sie zu Menschen werden, die verstehen, dass es nicht darum gehen kann, ein bisschen Religiosität so lange einzubinden und so weit in unser System einzubinden, wie es uns entspricht. Und dass das die große Krise ist, in die Gemeinden, in die Christen kommen, dass sie nämlich ihre religiöse Ansicht so weit einbinden, bis sie an die Grenzen ihres eigenen Denkens stoßen. Und was ich nicht denken kann, das kann auch nicht sein. Das ist genau die Krise, die Jesus hier erlebt, die Menschen erleben. Und für die Menschen ist die Grenze, die einfach nicht zu überschreiten ist, ist der Tod. Tod ist Tod. Und da müsste man dann höchstens noch den Papagei von Monty Python reinbringen. Der Papagei ist nicht tot. Doch, der Papagei ist tot. Das ist ja einer der Slapstick-Nummern von Monty Python, die heute noch unüberboten. Aber es nimmt genau dieses Thema auf, dass es eine menschliche Grunderfahrung gibt, die wir nicht in Frage stellen wollen oder können. Nämlich, dass der Tod etwas Unwiderrufliches ist, aus dem es für uns kein Zurück gibt. Das bringt Martha, wenn sie sagt, ja, ja, na klar, Herr, der wird auferstehen am jüngsten Tage, ja, glaube ich. Und selbst Maria, die Jesus alles zutraut, aber sie kann sich das nicht vorstellen. Es sprengt ihre Vorstellungskraft. Und wenn wir die Erfahrung machen, dass wir Gott nahe kommen, dann wird es tatsächlich auch schräg. Dann wird es tatsächlich unheimlich und komisch. Und das ist etwas, das kein Fehler im System darstellt. Also wir sind da nicht auf schlechten Abwegen, sondern da, wo wir Gott näher kommen, gibt es immer wieder Situationen, wo wir merken, das ist fast schon etwas gruselig. Weil wir so sehr an die Grenzen unserer Erfahrung, unserer Möglichkeiten kommen und etwas passiert, das wir überhaupt nicht kontrollieren können, wo wir nicht sagen können, was das ist. Dass einfach auch Dinge dann passieren, die paradox sind, die wir nicht mehr begreifen können. Das hat seine Richtigkeit. Wenn wir an die Grenze unseres Denkens, unseres Systems, unseres Verstehens kommen, dann werden wir unsicher und bekommen Angst. Und nicht ohne Grund hat Jesus einige Kapitel später diesen Satz gesagt, in der Welt, in eurer Welt, in eurem Beziehungsrahmen, in eurem Deutungsrahmen und den Grenzen, die sich damit verbinden, habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden und damit auch deutlich gemacht, diese Welt und die Grenzen unseres Deutungsrahmens sind nicht die Grenzen Jesu, nicht die Grenzen Gottes, sondern es gibt Dinge dahinter und darüber hinaus. Und daran zu glauben, daran festzuhalten, das ist das Wesentliche christlicher Nachfolge. Christliche Nachfolge heißt nicht an alles zu glauben, was ich mir noch vorstellen kann. Und wenn ich es mir nicht mehr vorstellen kann, dann ist Schluss. Das ist Religiosität, aber das ist nicht Glaube im Sinne Jesu. Sondern die Herausforderung besteht tatsächlich darin und daran, wenn scheinbar nichts mehr geht, wenn ich es nicht mehr begreifen kann, wenn meine Logik zu Ende ist, ihm zu vertrauen. Und zu verstehen, dass sein Blick und seine Perspektive weitergeht. Nichts macht Jesus wütender als Menschen, die ihre eigenen Grenzen zu den Grenzen Gottes machen. Nichts macht Jesus wütender. Ich möchte es so deutlich und so klar auch sagen, weil das in diesem Text so schön zu sehen ist. Nichts macht Gott unglücklicher, trauriger, wütender, als dass wir uns selber mit unserem Denken zum Maßstab der Dinge dieser Welt und auch das Verständnis Gottes machen. Und damit machen wir Gott klein und machen ihn zum Götzen. Diese Geschichte, Johannes 11, ist eine Herausforderung an jeden, der sich die Frage stellt, was ist mit meinem Glauben, mit meiner Religiosität? Bin ich da, wo Gott mich einlädt? Oder gehöre ich zu denen, die sagen, danke, soweit ich es verstehen kann, mache ich mit, aber wo ich es nicht mehr verstehen kann, höre ich auf. Das ist eine große, wichtige Entscheidung, weil an dieser Frage entscheidet sich, ob Gemeinde kaputt geht oder ob Gemeinde weiter wächst. Und man achte einmal auch die Situation, ja, als Jesus dann weint, wie zweigeteilt die Reaktionen der Menschen sind. Einige sagen, oh, guck mal, der hat ihn ganz schön lieb gehabt. Und andere fangen an, sich das Maul zu zerreißen. Ja, guck mal, dem Blinden konnte er helfen, aber hier, ne, kommt er zu spät? Doch nicht so doll mit diesem Rabbi. Was hier passiert an dieser Stelle, ist der ethische Zweifel. Menschen zweifeln ganz klar an diesem Jesus als Rabbi, als Gesandter Gottes. Und sagen, na, guck mal, so ganz klappt es bei ihm auch nicht. Und das Wichtige ist immer, wir bleiben in unserem Bezugsrahmen. Wir bleiben in dem, was wir kennen, in unseren Deutungen der Welt. Und die Einladung eines solchen Textes, die Einladung eines solchen Predigt ist, darüber hinauszugehen. Diesen Text verbinde ich persönlich seit 18 Jahren sehr intensiv und eng mit Bethania. Nicht nur, weil es einfach von den Namen, von den Erfahrungen ähnlich ist, sondern weil Bethania auch inhaltlich, innerlich Ähnliches erlebt hat, wie hier in dieser Geschichte. Wir haben ja diesen schönen Zeitstrang. Mittlerweile sind die alten Zeitzeugen, und derer habe ich noch viele erlebt, alle beerdigt. Elfriede ist im Augenblick die Älteste unter uns, aber ihre Gemeindegeschichte ist erst seit dem Jahr 1988. Du bist also spät hinzugekommen und du hast sie noch alle erlebt, die aus dieser Zeit in Bethania waren. Und wir hatten eine ganze Reihe von Menschen, die Fotos von 1910 an mit Namen benennen konnten. Die sagen konnten, das bin ich mit 4 Jahren in der Sonntagsschule. Dieses riesengroße Foto mit diesen 120 Kindern, ja, Sonntagsschule 1920. Das war hier normal. Eine Querstraße weiter, Emdener Straße. Da waren nach jedem Gottesdienst 600 Leute auf der Straße, die nach Hause gingen. Die Straße war schwarz voller Menschen, wenn der Gottesdienst zu Ende ging. Die gesamte Emdener Straße war dicht. Das war ein Zentrum. Und die Gemeinde, die dort in der Emdnerstraße 15 ihre Räume hatte, war für Berlin-Moabit die älteste, wichtigste Kirche, die es hier gab. 1898 hatte sie begonnen. Es gab dort eine preußische Versammlung der Baptisten in der Region Nordwest, also Preußen und Pommern noch die Ecke. Und die Gemeinde hatte durch ihren Pastor Bruder Schilling den Antrag gestellt zur Aufnahme in die preußische Vereinigung. Und die preußische Vereinigung hat dem auch zugestimmt und hat der Gemeinde Nordwest, die von der Gubener Straße abgesandt war, das heißt, wir hatten eine Mutter und die Mutter war die Gubener Straße, und die hatten der Gemeinde Moabit den Segen gegeben und die sollten sich auch selbstständig machen und sie wurden aufgenommen, und zwar mit, ich glaube, 68 Personen waren es, 95 Mitglieder. Mit 95 Mitgliedern wurde diese Gemeinde dann selbstständig und hatte zu dem Zeitpunkt, nach der Aussendung 95, zu dem Zeitpunkt bereits 135 Mitglieder. Die Gemeinde Charlottenburg, die übrigens in diesen Wochen auch ihren 111. feiert, hat gleichzeitig auch den Antrag auf Aufnahme gestellt. Bruder Schilling hat beide Gemeinden bedient und der Gemeinde Charlottenburg wurde es verweigert. Sie seien so klein, sie sollen sich mal an die Geschwister auch in Bethania halten. Das sei schon auch gut, wenn Gemeinden nicht so klein sind. So mit nur 100, 150 Mitgliedern. Das sei ein Trend, sagt einer der Brüder in dieser Versammlung. Da muss man aufpassen, denn eigentlich sollen Gemeinden eher so um die 300, 400 Mitglieder haben. Und es war ein Chor am Anfang, der stand in Bethania. Um 1880 wird dieser Stadtteil überhaupt erst entwickelt. Vorher sind die Leute am Sonntag mit kleinen Booten über die Spree gefahren und haben hier bei den kleinen Restaurants, die es gab, sich verlustiert. Man ging hier spazieren in den grünen Wiesen und dann ging man noch zu St. Martining, der kleine Martin hieß er. Ja? Das war ein Franzose, der ein kleines Restaurant hatte. Da hat man dann ein bisschen gegessen und getrunken und fuhr mit dem kleinen Schiffchen über die Spree wieder zurück. Da, wo heute die Schwangere Auster steht, das Kongresszentrum, wie nennt sich das Ding? Kongresshalle. Da war praktisch der Anlieger, wo man dann quer über die Spree rüberfuhr nach Moabit. Heide, grün und ein Platz, wo man sich verlustierte. Um 1880 wird hier Industrie angesiedelt. Man überlegt, Berlin braucht also eine große Industrialisierung außerhalb der Stadtmauern. Das heißt, man war hier wirklich weit draußen. Das war auch das Problem, dass die Arbeiter, die dann hier gearbeitet haben, auch dann nicht wieder nach Berlin zurück konnten. Der Weg war zu weit. Man war ja weit, weit außerhalb der Stadt. Also wurde ein Stadtteil angesiedelt. Hier wurden Häuser gebaut, ab 1880, 1890. Und viele der Arbeiter, die hierher kamen, waren Baptisten. Kamen aus der Stadt Berlin, jetzt außerhalb, und sagten eigentlich, wir sind so viele, wir haben einen Chor, wir haben eine Jungmännerarbeit, wir haben eine Jungfrauenarbeit, wir möchten doch gerne auch jetzt eine eigene Gemeinde sein. Ja, so hieß das damals. Das war ganz klar. Und dann, die Jungfrauen, die Jungmänner waren immer getrennt, haben sich also ergötzt an Liedern, geistlichen Liedern, haben viele Ausflüge gemacht. Genau. Und dann in der Gemeinde Sonntagsgottesdienst gefeiert. Aber es gab in dem Sinn noch keine Gemeinde. Dann 1898 gab es die Gemeindegründung. Eduard Schäbe war zu dem Zeitpunkt übrigens gar nicht der Gründer der Gemeinde. Das war nämlich der andere. Das war der gute der Bruder Schilling, war nämlich als Pastor, wenn man so will, der Gründer. Aber Eduard Schäbe als Begründer der Außenmission, der Afrikamission, für die er übrigens viel Ärger gekriegt hat. Weil ganz viele Leute sagten, das ist doch völliger Quatsch, warum sollen wir in Afrika missionieren? Ist doch Blödsinn, wir haben doch hier zu missionieren. Schäbe sagte, nein, das müssen wir. Schäbe war ein schräger Mensch, der sagte auch, wir brauchen Diakonissen. Wir brauchen Frauen, die sagen, ich gebe meinem Leben nicht einem Mann, sondern dem Herrn, dem einen. Und dem gebe ich meine Kraft und meine Energie und verlobe mich mit ihm auf ewig und arbeite für das Wohl von Kranken und der Gemeinde. Und innerhalb von 20, 30 Jahren hatte Eduard Schäbe, glaube ich, 80 oder 120 Frauen um sich gesammelt, die Diakonissen wurden und für die er ein Haus baute. Emdnerstraße 15. Während der Bauplanung kommt Eduard Schäbe auf die Idee festzustellen, im Hinterhof hatte er Wohnungen geplant. Und er sagt, eigentlich könnten wir dort eine Kapelle gebrauchen. Die Bethania-Gemeinde hat ja noch gar keine Kapelle. Und er sagt, ich baue auf eigene Kosten in der Emdnerstraße 15 im Hinterhaus eine Kapelle für 300 Personen. Es war eine einzige Person, die das bewirkt hat. Nur als kleiner Hinweis, eine einzige. Das, was die Bethania-Gemeinde erlebt hat, was sie ausgemacht hat, hängt alles, completo tutti, an einem Mann, Eduard Schäbe. Ein Mann, der zum Segen wurde für diese Gemeinde. Und etwas anderes wird sich in der Gemeindegeschichte zeigen, dass es nämlich tatsächlich eine Art von Schwäche gab in der Bethania-Gemeinde, die Schwäche, Entscheidungen zu treffen, was die Gemeinde später sehr lähmen sollte. Was dann passierte, war also ein Wachstum, das war enorm. Innerhalb kürzester Zeit wuchs die Gemeinde bis 1910, 1920 auf über 400 Menschen. Wenn ich mal jetzt hier beim Zeitstrang auch einen Personenstrang mache, dann haben wir irgendwann hier um 1920, 1930 bis zu 600 Personen, die zur Gemeinde und zum Umfeld der Gemeinde zählen. Und was dann kommt, ist die Blütezeit, das absolute Highlight in der Gemeinde, die 20er, die 30er, das ist eine goldene Zeit in Bethania. Das sind unvergessene Zeiten und die alten Geschwister, so wie ich sie noch erleben konnte, erzählten mit leuchtenden Augen von den 20ern und 30ern. Dann kommt der Krieg. Und es kommt der 21. November 1943, der für Moabit zum Schicksalstag werden sollte. An diesem Abend sind eine ganze Reihe englischer Bomberverbände auf dem Weg nach Berlin. Der größere Teil dieser Bomberverbände hat keine Sprengbomben, sondern Brandbomben. Das heißt, die ersten Bomberverbände sind Sprengbomben, die Gebäude kaputt machen sollen. Die nachfolgenden Bomberformationen haben dann Brandbomben, um möglichst viele Häuser endgültig zu vernichten. Ziel dabei ist eigentlich Berlin-Mitte. Aber wir hatten an diesem Abend einen starken Ostwind, wie das relativ häufig für Berlin in dieser Jahreszeit ist. Und dieser starke Ostwind führt dazu, dass die Christbäume, so nannte man sie ja scherzhaft, das heißt die Positionsleuchten, die dann abgeworfen wurden von den Führungsflugzeugen und die dann ungefähr eine Stunde leuchten, man sieht sie wirklich auch aus großer Höhe und die geben an, wo die Bomben hingeworfen werden sollen. Diese Christbäume werden verweht. Sie werden viel weiter in Richtung Nordwest geweht, als die Bomben eigentlich kommen sollten. Was passiert? Ist die Schicksalsnacht für Moabit. Der größte Teil der Bomben fällt statt auf Berlin-Mitte, auf Berlin-Moabit. Und es gibt eine Trümmerschneise Richtung Berlin-Mitte, die aber dann schon fast bei Berlin-Mitte ein Ende hat. Und dass wir die Museumsinsel heute noch haben, verdanken wir diesem Umstand. Wenn die Bomben richtig gefallen wäre, dann würde es weder den Berliner Dom geben, noch die Museumsinsel, noch andere wunderschöne Gebäude. Sie wären alle in dieser Nacht kaputt gegangen. Stattdessen ist in dieser Nacht Moabit in Flammen aufgegangen. Und auch die Emdener Straße 15. Schwester Sauer und andere junge Frauen der Gemeinde packten Päckchen für die Männer an der Front. Unten im Keller der Gemeinde, als sie die Bomben hören. Und als sie hochkommen wollen, um sich schnell in Sicherheit zu bringen, knallt es bereits, es brennt bereits oben in einer Ecke im Gebälk des Gemeindehauses. Sie schaffen es noch durch die Keller, die ja dann zusammen verbunden wurden in den Jahren, bis hin zur Waldstraße müssen sie laufen, bis sie wieder rauskommen und erleben gesamt Moabit in Flammen. Die Gemeinderäume sind hinüber. Und die Gemeinde wird sich von diesem Schock, von dieser Erfahrung nicht mehr erholen. Zu diesem Zeitpunkt waren es noch 300 bis 400 Mitglieder. Die Gemeinde wagt es nicht, eigene Räume zu kaufen oder Grundstück zu erwerben, obwohl sie Geld hat. Sondern sie geht erstmal in eine methodistische Gemeinde in der Stromstraße. Dort sind sie 4 bis 5 Jahre. Dann 1954 zieht die Gemeinde in die Sickingstraße 4, zweiter Hinterhof. Siegfried Ast, der letzte junge Pastor, den die Gemeinde hatte, wird später in seinen Reden, in seinen Annalen schreiben, dass es in der Zeit von ihm als Pastor in der Gemeinde nur einmal richtig Streit in der Gemeindeleitung gegeben hätte. Und das wäre ob der Frage gewesen, ob die Gemeinde ein Grundstück kaufen soll und dort sich festmachen soll oder ob sie zur Miete wohnen soll. Und er sagte aber, die Gemeindeleitung vermochte es, die richtige, gute Entscheidung zu treffen, nämlich zur Miete. Das war ein Schicksalsfehler der Bethania-Gemeinde. Das war nicht Segen, das war Fluch. Aber das sollte sich erst später herausstellen, als der Vermieter nach 40 Jahren und nach dem Ende der Mauer sagt, ich möchte jetzt die 3,5-fache Miete von euch haben. Weil jetzt kommen ja die goldenen Zeiten. Ihr habt einen Mietvertrag, der das offen gelassen hat. Die Gemeinde hat aber immer gedacht, naja, wir wohnen hier seit 40 Jahren zur Miete, der ist doch nett zu uns, das wird doch alles prima werden. Nein, es war nicht prima. Im Prinzip war die Gemeinde auf einmal heimatlos, weil die Räume gekündigt waren. Und seit 1943 geht die Zahl der Mitglieder nur noch in diese Richtung. 1988 hat die Gemeinde noch 22 Mitglieder und einen Altersdurchschnitt von 68,8 Jahren. Die letzten Alten gehen zu Elimar Brandt, der in Berlin als Baptistenpastor eine bekannte Größe war, und sagen, Elimar, wie löst man eine Gemeinde auf? Es hat doch keine Zukunft mehr. Und Elimar Brandt sagt, das macht ihr nicht. Man löst eine Gemeinde nicht auf. Das darf man nicht machen. Und er sagt, nein, im Gegenteil, wir werden an der Stelle versuchen, junge Menschen zu finden, die nach Moabit kommen, die euch helfen, die euch unterstützen und dieser Gemeinde wieder eine Zukunft geben. Es gab einen ersten Pastor, der für 3 Jahre hier seinen Anfangsdienst tat. Und ab 1991 war es dann meine Aufgabe als Pastor mit einer halben Stelle. Und es gab tatsächlich mehr Menschen, die kamen. Es wurden mehr und mehr und mehr. Und wir hatten dann im Jahre 2001, 2002 75 Mitglieder. Von 22 auf 75. Und dann ging es auch wieder bergab. Wir haben heute noch um die 50 Mitglieder. Tendenz ist im Augenblick nicht steigend. Und 2020? Wird die Gemeinde kaputt sein? Wird die Gemeinde weg sein? Was wird aus der Gemeinde? Und woher zieht die Gemeinde ihre Kraft und ihre Energie? Was ist unsere Orientierung? Was ist unsere Richtschnur? Was ist unser Christbaum, in Anführungsstrichen, an dem wir uns orientieren? Um es mal in dem Bild zu sagen, wir sind auf Weihnachten ausgerichtet. Was ist unser Blick und unsere Perspektive? Und dann ist es gut, an einem solchen Geburtstag einfach mal dran zu denken, diese Gemeinde hat eine Tradition, die geht über 111 Jahre. Das ist eine lange Geschichte. Und diese Gemeinde hat in diesen 111 Jahren etwas erlebt, was alle Gemeinden dieser Welt erleben, dass es nämlich einen Aufschwung gibt und auch wieder einen Abschwung. Das ist normal. Das sind Zyklen und Lebenszyklen, die zu jedem System dazugehören. Und es ist auch normal, dass Menschen, wenn es an dieser Stelle so abwärts geht, diesen Strich gerne weiterziehen und sagen, in dem Jahr ist vorbei. Und genau das ist die Stelle, an der sich entscheiden wird, ob wir menschlich denken oder ob wir uns als Gemeinde Jesu Christi verstehen. Denn das, was dieser Predigttext aus Johannes 11 im Kern vermittelt, das ist, dass Gemeinde daran stirbt, wenn wir unsere Perspektive zum Maßstab der Dinge machen. Daran stirbt Gemeinde. Daran gehen Sachen den Bach runter. Und was hier an dieser Stelle entscheidend ist, ist, dass wir uns entscheiden müssen, wo orientieren wir uns? Woran orientieren wir uns? Und dann ist ein solcher Text wie Johannes 11 die Herausforderung zu sehen, ob wir bereit sind, uns ganz und gar auf Jesus Christus auszurichten. Ob wir bereit sind, unsere Energie und unsere Kraft dorthin zu schicken. Denn was nämlich dann passieren kann und passieren soll, ist, dass es einen Aufkehrschwung gibt und dass eine neue Entwicklung beginnt. Und die Bethania-Gemeinde hat das auch erlebt. Sie hat an der Stelle eine solche Kurve erlebt. Und jetzt erlebt sie eine kleinere Kurve. Aber wer glaubt, dass das Ende der Gemeinde ist, vergisst, dass wir nicht Gemeinde für uns sind, sondern dass wir Gemeinde des lebendigen Gottes sind. Gemeinde Jesu Christi. Ich hatte gestern das Vergnügen, ich war auch krank oder bin krank. Ich habe eine richtig schöne, schwere Erkältung. Hat mir gar nicht gut gefallen. Es gibt so Augenblicke, wenn ich so richtig erkältet bin, da geht gar nichts mehr. Ich kann nicht schlafen, weil es einfach überall kribbelt. Ich kann nicht arbeiten. Ich habe etwas gemacht, was mir ganz gut getan hat. Ich habe geistliche Musik gehört. Ich bin im Internet auf die Recherche gegangen nach einem Menschen, der mich mit geistlicher Musik in den 80er Jahren unglaublich motiviert und inspiriert hat. John Michael Talbot. Ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt. Musik, da geht mein Herz auf. Ich habe geguckt, was der Mann heute macht. Er ist bei seiner 53. CD. Jedes Jahr gibt er ungefähr 100 Konzerte. Ist unglaublich bescheiden, ist Franziskanermönch geworden. Und in seinem Leben ist eins deutlich erkennbar. Jesus ist die Mitte. Ich habe seine Konzerte bei YouTube gesucht und gefunden. Jetzt auch eine DVD bestellt bei Amazon.com in den USA. Und ich war ganz begeistert, weil ich etwas gesehen habe, was unglaublich gut war. Dass nämlich ein Mann, egal wo ich ihn im Internet gefunden habe, egal welche Lieder ich von ihm gehört habe, ganz deutlich gemacht hat, ich bete Gott an. Mit dem, was mir an Gaben anvertraut ist, bete ich Gott an. Seine ganze Musik, seine ganzen Videos waren nie Selbstdarstellung. Da ging es nie um John Michael Talbot. Es ging immer um die Anbetung des lebendigen Gottes. Das hat mir so viel Kraft gegeben gestern. Das war der Hammer. Und dann habe ich noch was anderes festgestellt. Bei YouTube gibt es hunderte von richtig schönen, netten Anbetungsvideos, könnte man sie nennen, oder Lobpreisvideos. Hunderte. Und ich habe davon so 7, 8, 9, 10, 12 Stück mir einfach dann auch angeguckt und auch runtergezogen. Das kann man ja. GetTube, sei Dank. Und ich war richtig voll, mir ging es gut. Und ich merkte, dass diese Energie, die ich mir an diesem Krankheitstag geholt habe, genau die richtige war. Kraft und Saft nicht aus mir, sondern aus dem einen, der mein Leben trägt. Und das ist für mich, auch wenn wir Geburtstag feiern, die eine Perspektive, von der ich mir sehr wünsche, dass es uns gelingt, die als Gemeinde zu haben. Dass es nicht darum geht, was wir denken, was wir können, was wir für Eindrücke haben, meine Erfahrung, sondern dass wir an der Stelle uns ausrichten auf den lebendigen Gott und verstehen, das Einzige, was Gemeinde trägt, ist, wenn sie gemeinsam sich ausrichtet und den lebendigen Gott anbetet. Wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir Bibeltexte hören und daran denken, dass nicht unser Maßstab der Dinge der Maßstab der Dinge ist, sondern dass wir uns unterordnen unter den einen, dessen Blick weitergeht, dessen Blick tiefer geht und der uns immer wieder auch verheißen hat, dass er Welten verbindet, die wir nicht verbinden können. Und deswegen meine herzliche Bitte auch an euch, lasst uns gemeinsam dafür arbeiten und dafür kämpfen. Auch wenn wir im Augenblick in einer Situation sind, wo es eher einen Schwung nach unten gibt, dass es beim Skifahren sehr schön ist, wenn man den Abkehrschwung nutzt, um den nächsten Berg wieder raufzukommen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Gemeinde in den nächsten Jahren eine Erfahrung von Wachstum machen kann. Ich bin sogar davon überzeugt, dass sie es machen wird. Wenn wir anbetende Gemeinde sind, wenn wir das tun, was an John Michael Talbot und viele andere gelernt haben, Gott allein in der Mitte. Das ist die Kraft, das ist die Energie, die Gemeinde lebendig und wachsen werden lässt, wenn wir uns darauf einlassen und darauf unsere Kraft und unsere Perspektive auch fokussieren. Lazarus übrigens, um nur einen letzten Schlenker zum Text zu kriegen, hat die Leute relativ schockiert, ne? Also der muss ziemlich gestunken haben, als er da rauskam. Und es war mit Sicherheit auch nicht so, dass seine Schwestern ihn dann freudestrahlend umarmt haben. Dafür hat der Mann zu sehr gestunken, bin ich sicher. Aber Lazarus hat sich gereinigt. Lazarus hat sich gewaschen. Und sich dann wieder unter die Menschen gewagt und gemacht. Und auch zu den Erfahrungen, die wir machen, wo wir manches Mal bis ins Sterben hinein miteinander Erfahrungen machen, würde ich das gerne auch als Bild und als Gedanken aufnehmen, wie schön es ist, wenn wir dann uns reinigen, waschen und ausrichten hin auf den einen, der Schöpfer und Erhalter unseres Lebens ist. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.